Wunderschönen guten Morgen. Genau, es ist ein großes Vorrecht, hier vorne stehen zu dürfen, nicht nur, weil ich meine Maske untertun darf. Ja, danke auch für diese Glückwünsche, 25 Jahre. Und ich habe dann überlegt, wer war damals an unserer Hochzeit dabei? Ich weiß, genau, Uli war dabei, die Helga, die Christine, Traudl, genau. Das ist Wahnsinn. 25 Jahre bin ich mit der Margit verheiratet, aber auch schon über 25 Jahren dürfen wir gemeinsam Gemeinde bauen. Und das ist auch ein Wahnsinnsvorrecht. Bin ich echt total begeistert. Ich war dann am Dienstag, also in unserer Silberhochzeit, waren wir beim Hermann. Und die, wo da waren, die wissen es noch, das war die längste Hochzeitspredigt diesseits des Urals. Ich glaube, 45 Minuten. Hermann, falls du zuhörst. Und es war echt Wahnsinn und es ist echt so gekommen, wie Hermann gepredigt hat. Und das war auch ein großes Vorrecht, dass man am Dienstag bei ihnen sein durfte. Ja, Gott ist gut. Wir haben echt einen guten Gott. Wir haben einen mächtigen Gott. Wir haben alles mit ihm, alles. Und möchte mich auch noch bedanken im Namen der Gemeindeleitung. Und zwar, wir haben ein relativ großzügiges Karfreitagsopfer gemacht. Ich weiß nicht, wie viel es war, glaube 300 Euro. Und dann jetzt nochmal, kam nochmal eine Post, auch für unsere Geschwister. In Indien konnte man 500 Euro einsammeln. Und das ist echt super. Vielen Dank dafür. Das ist ein großes, großes Vorrecht, dass wir wirklich anderen geben dürfen. Und Gott segnet es. Ich war dann auch, wo ich so beim Hermann war, dann haben wir auch so gesprochen, ja, und Gemeinde und kommen halt nicht viel Neue dazu. Und dann sagt der Hermann, stopp mal, ich weiß nicht, ob es in Deutschland mehr Gemeinden gibt, die auf einmal 4 Gottesdienste am Sonntag haben. Das ist auch ein ganz großes Vorrecht, dass wir da geben dürfen. Wir dürfen anderen Raum geben. Wir dürfen anderen Heimat geben und das finde ich auch eigentlich total genial. Natürlich ist es nicht komplikationsfrei. Das brauchen wir gar nicht drüber diskutieren und da müssen wir auch noch an der einen oder anderen Stelle nachjustieren. Keine Ahnung, Kinderraum, was auch immer, wo noch nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Aber es ist doch eine Gnade, dass wir wirklich auch die Möglichkeit haben, anderen Heimat geben zu dürfen. Und gerade in einer Zeit, wo der Begriff Heimat ja auch immer wichtiger wird. Und ja, auch da können wir Gott wirklich von Herzen wirklich danken, dass er uns eben auch da diese Möglichkeit gibt. Und natürlich auch euch, dass ihr das auch zulasst. Ja, zu meiner Predigt. Selten, dass ich irgendwie, wie soll ich sagen, nicht genau weiß, was ich sagen soll. Aber jetzt schauen wir mal. Der Johannes den Vers dann gesagt hat, so was Klagelieder mit der Gnade und auch die Susanne, dass das ein roter Faden ist. Und dann sage ich, shit. Und dann redet Gott zu mir, wieso? Du machst jetzt genau das Gegenteil von Gnade, um die Gnade besser zu verstehen. Was ist das Gegenteil von Gnade? Gesetz, oder? Oder, ja, das Gegenteil von Gnade ist Ungnade. Aber mir geht es ums Gesetz. Und da möchte ich einfach weitermachen. Ich habe letztes Mal ja vom Römer 6 was gepredigt, möchte heute im Römer 7 weitermachen und möchte euch da einfach auch diese Verse vorlesen, die ich finde sehr, sehr schwierig sind. Und ich bin jetzt erst dabei, das so langsam zu begreifen. Und zwar, das ist in meiner Bibel, ich lese aus dem Neuen Leben, Neues Leben, wird es überschrieben mit, nicht länger an das Gesetz gebunden. Liebe Freunde, die ihr mit dem Gesetz vertraut seid, wisst ihr nicht, dass das Gesetz für einen Menschen nur gilt, solange er lebt? Lasst es mich an einem Beispiel deutlich machen. Wenn eine Frau heiratet, ist sie durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn er aber stirbt, haben die Ehegesetze keine Gültigkeit mehr über sie. Hätte sie einen anderen Mann gehabt, während ihr Ehemann noch lebte, hätte sie Ehebruch begangen. Aber wenn ihr Ehemann stirbt, ist sie von diesem Gesetz frei und begeht keinen Ehebruch, wenn sie wieder heiratet. Genauso, liebe Freunde, hat auch das Gesetz keine Macht mehr über euch, denn von dieser Macht seid ihr befreit worden, als ihr mit Christus am Kreuz gestorben seid. Jetzt gehört ihr dem, der von den Toten auferstanden und könnt gute Frucht bringen, das heißt gute Taten für Gott. Als wir von unserer menschlichen Natur beherrscht wurden, waren wir den sündigen Leidenschaften in uns ausgeliefert. Ja, das Gesetz entfachte diese Leidenschaft sogar, die zur Sünde und damit zum Tod führten. Doch jetzt sind wir vom Gesetz befreit, denn wir sind mit Christus gestorben und der Macht des Gesetzes nicht länger unterstellt. Deshalb können wir Gott von nun an in einer neuen Weise dienen. Nicht wie früher durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstaben des Gesetzes, sondern durch den Heiligen Geist. Will ich damit etwa behaupten, dass Gottes Gesetz Sünde ist? Natürlich nicht. Das Gesetz an sich ist nicht sündig. Aber durch das Gesetz erkannte ich erst meine Sünde. Ich hätte nicht gewusst, dass es falsch ist zu begehren, wenn das Gesetz mir nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Doch die Sünde benutzt das Gebot und weckt in mir viele schlechte Leidenschaften. Gäbe es kein Gesetz, dann hätte die Sünde keine Macht. Früher lebte ich ohne das Gesetz, doch mit dem Gebot kam auch die Sünde in mein Leben und verurteilte zum Tod. So brachte mir das Gebot, das mir eigentlich den Weg zum Leben zeigen sollte, stattdessen den Tod. Denn die Sünde benutzt das Gebot, um mich zu täuschen und zu töten. Das Gesetz selbst ist heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Aber wie kann das sein? Brachte etwa das Gesetz, das doch gut ist, mir den Tod? Natürlich nicht, sondern die Sünde benutzte das Gute, um mir den Tod zu bringen. Daran erkennen wir, wie schrecklich die Sünde ist. Sie benutzt das Gebot Gottes für ihre eigenen bösen Absichten. Das Gesetz ist gut, weil es vom Geist Gottes kommt. Ich aber bin als Mensch wie in der Sklaverei verkauft und wurde von der Sünde beherrscht. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich es, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Es ist augenscheinlich wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen. Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Das ist eine richtige Depri-Botschaft. Gell? Aber im Vers 25, Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Fest steht, meiner Vernunft nach möchte ich dem Gesetz Gottes gehorchen, aber meiner menschlichen Natur bin ich ein Sklave der Sünde. Ja, Vater, danke für dein Wort und danke, dass du jetzt jedem Einzelnen das sagst, was er hören muss, Herr. Hab Lob und Dank dafür, Herr. Danke, dass du uns diesen Wegweiser, diese Gebrauchsanweisung gegeben hast. Und danke, dass du durch dein Wort zu uns redest. Danke dafür. Amen. Das Gesetz ist eigentlich gut. Das Gesetz hat keine rettende Wirkung. Das Gesetz hat eine strafende Wirkung. Die einzige rettende Wirkung, die es gibt, ist Jesus Christus. Weil er hat uns erlöst vom Gesetz. Beim letzten Mal ging es ja darum, dass wir mitgekreuzigt sind mit Jesus. Mitgekreuzigt, dass unter Alter gestorben ist. Und wir, du und ich, wir können dieses Gesetz nicht einhalten. Es ist unmöglich. Unmöglich. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Wir schaffen das nicht. Das geht nicht. Wie oft nehme ich mir irgendwas vor oder geht es bloß mir so? Wir können es nicht. Wir wir schaffen das nicht. Aber Jesus in uns, der schafft's. Jesus hat uns befreit vom Gesetz und der Sünde. Durch Jesus, ist es auch möglich, das Gesetz zu erfüllen. Weil das Gesetz ist gut, wie er sagt. Und das heißt ja am Anfang, heißt es ja da, wenn der Ehepartner stirbt, dann, klar, hast du keinen Ehebund mehr. Und wir sind gestorben. Wir haben den alten Bund aufgelöst und sind in diesen neuen Ehebund, in diesen neuen, dieses neue Verhältnis mit Jesus Christus eingetreten. Nicht mehr und nicht mehr lebe ich, sondern Jesus Christus lebt in mir. Jesus lebt in uns. Und doch ist es immer wieder schwer, nicht zu sündigen. Und ich denke, das liegt daran, weil wir Jesus zu wenig Raum geben in unserem Leben. Weil wir immer noch Dinge meinen, wir müssen sie selber machen. Weil wir immer noch meinen, wir müssen das hinkriegen, wir müssen das machen. Immer wieder tritt unser altes Ego durch. Aber es ist gestorben. Und natürlich müssen wir wahrscheinlich dieses alte Ego immer wieder kreuzigen, immer wieder ans Kreuz bringen. Aber wichtig ist, dass das Gesetz hat keine rettende Wirkung. Das Gesetz hat eine verurteilende Wirkung. Das einzig Rettende ist wirklich die Gnade Jesu Christi. Das einzig Rettende ist der Glauben, das Vertrauen an Jesus. Das rettet uns und das befreit uns auch. Alles andere, das wird mir unwillkürlich in die Irre laufen. Jesus möchte nicht, dass wir da irgendwo in die Irre laufen. Jesus möchte, dass wir frei sind. Zur Freiheit habe ich dich berufen, zur Freiheit der Kinder Gottes. Und wie oft sind wir nur unfrei? Lasst uns nach dieser Freiheit der Kinder Gottes streben, dass wir wirklich diese Freiheit mehr und mehr ergreifen können. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, wenn wir Jesus trauert. Lasst uns das wirklich tief in unser Herz legen. Zur Freiheit hat uns Jesus berufen. Du bist frei gemacht. Und das müssen wir immer wieder auch uns vor Augen führen. Ich bin frei. Und Jesus, er liebt uns so sehr. Und dass wir dann die Gebote haben natürlich auch eine Bedeutung. Die Gesetze. Es gab ja im Alten Testament hat Gott dem Volk viele Gesetze gegeben. Da war zuerst mal dieses zeremonielle Gesetz, wo im Prinzip der Gottesdienst geregelt wurde. Und eigentlich gilt es nicht mehr, nach Jesus ja jetzt auferstanden, also geboren und auferstanden worden ist. Aber natürlich sind da Regeln drin, wie wir Gott anbeten, wie wir ihn lieben sollen, was auch richtig ist. Dann gab es das bürgerliche Gesetz, wo so dieses soziale Zusammenleben geregelt war, das alltägliche Leben. Und dann gab es die 10 Gebote, die Mose direkt vom Thron Gottes bekam, direkt von Gott bekam, die 10 Gebote. Das ist das, was wir eigentlich so als Gesetz oder ja, als Gebote wirklich auch kennen. Und die kennt jeder. Ob er jetzt gläubig ist oder nicht. Und diese Gebote sind ja, ihr kennt sie alle, 2. Mose 20, geht es in erster Linie, bei den ersten 4 Geboten ging es darum, die Beziehung von Gott zu den, also von den Menschen zu Gott. Und dann ab dem 5. Gebot ging es darum, die Beziehung untereinander. Das 5. Gebot war ja, du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist das 1. Gebot auch mit einer Verheißung. Damit du lang lebst. Aber ich möchte jetzt nur so auf die anderen Gebote noch ein bisschen eingehen. 6. Gebot, du sollst nicht töten. Und die Wurzelsünde eigentlich. Also hat jemand schon einen getötet? Da sind wir safe, oder? Da sind wir safe. Mit Gedanken, aber da sind wir safe. Eigentlich ist diese Wurzelsünde, das ist nicht, dass mir da ins Messer, keine Ahnung, in der Rücke hauert, sondern das ist so Wut, Ärger und Zorn, auch über andere. Und da ist auch interessant, Gott weiß, dass die Gefühle kommen. Und er sagt nicht, das ist verboten, die zu haben. Was sagt Gott da? Lass die Sonne nicht untergehen. Die Gefühle können kommen, aber dann liegt es an uns, das wieder da klar Schiff zu machen. Mit der und der Person. Eigentlich ist es so, wenn man die 10 Gebote hört, dann hat Jesus in der Bergpredigt nur eins draufgesetzt. Nicht nur, du sollst nicht töten, sondern ja, du sollst auch, was weiß ich, wenn du schlecht über deinen Bruder denkst oder was auch immer. Jesus hat da nur eins draufgesetzt. Wer weiß der denn nicht, dass die Gesetze nicht einzuhalten sind? Gar nur eins drauf. Mit dem Töter, das hätten wir ja noch im Griff. Vermutlich. Dann das nächste Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. So, diese Wurzelsünde ist der Geist von Lust und Begierde. Heißt ja, wenn du eine Frau nur anziehst, setzt Jesus auch noch. Aber es geht so um die wie Wut, Ärger, Zorn beim Töten, Ehebrecher, so Lust und Begierde. 8. Gebot, du sollst nicht stehlen. Ja, da geht es so ein bisschen um Geiz. Sollst nicht stehlen, ja, stehle, ja, Finanzamt. Aber bestehst du vielleicht Gott? Das soll keine Predigt über den Zehnter sein, aber wenn Gott sagt, der Zehnte gehört da und danach, was machst du? Bestehst du da Gott? Du sollst kein falsches Zeugnis. Ja, da geht es um, wie schnell sind wir im Lügen. Und da sind wir nicht, da sind wir alle irgendwo dabei. Dass wir den jetzt nicht direkt anlügen, aber so die. Ich weiß nicht, irgendeiner hat mal ausgerechnet, wie oft wir lügen. Also das ist erschreckend. Gell? Das 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Da ist so diese Wurzelsünde, Neid, Eifersucht. Und ja, und das sind alles gute Gebote. Und es ist sicher, ja, und das ist, das Gesetz ist heilig. Aber wir mit unserem alten Adam, mit unserem alten Menschen, wir können es nicht einhalten. Wir sollten es ja gar nicht versuchen, weil dann kommt irgendwelche religiöse Schau oder meiner, man muss gut sein oder irgendwas, das funktioniert nicht. Und da sind viele drinnen. Stück weit, die wir so aus der katholischen Ecke kommen, sind ja auch so erzogen worden. Ja, 3 Vater unser und 5 Ave Maria, dann ist wieder gut oder irgend sowas. Weißt du, früher, wo man dann zum Beichter ist, hat man das Zettel, also war ein Schüler noch, ich weiß nicht, wie es da euch ging. Das war so, ja, ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich habe die Katze am Schwanz gezogen. Das war irgendwie, ja, ein paar Sünder haben wir schon, aber wir haben ja noch keinen umgebracht. Wer kennt denn den Satz? Das ist ja so der klassische Quer. Ja, ein paar Jahre Fegefeuer wird es schon werden. Aber so schlimm sind wir ja gar nicht. Und das ist falsch. Wir sind Übertreter des Gesetzes. Wir sind schuldig. Und nur durch die Freiheit, die Jesus uns schenkt, ist es uns möglich, den Zugang zum Vater zu haben. Allerdings musst du diese Freiheit im Glauben annehmen. Ohne diesen Glaubensschritt ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das heißt ja im Hebräer, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Vertraue mir Gott. Aber warum, aus dem Galater 3,19, aber warum wurde das Gesetz dann überhaupt gegeben? Es wurde gegeben, um den Menschen zu zeigen, dass sie schuldig sind. Wenn ich nicht weiß, dass ich auf der Straße bloß 100 fahren darf und nicht 150, dann ist es schlecht. Wir müssen wissen, was richtig ist. Wir müssen wissen, wo die Grenze ist. Doch es sollte nur bis zum Kommen des Christus bestehen bleiben, an den Gott sein Versprechen gebunden hatte. Gott gab seine Gesetze Engel und diese gaben sie Moses, dem Mittler zwischen Gott und dem Volk. Aber als Gott Abraham seine Verheißung gab, ging das Handeln allein von seiner Seite aus und er brauchte keinen Mittler. Deshalb besteht ein Widerspruch zwischen Gottes Gesetz und Gottes Verheißung. Absolut nicht. Wenn das Gesetz uns neues Leben hätte geben können, dann wären wir vor Gott gerecht geworden, indem wir es befolgt hätten. Aber in der Schrift heißt es, dass wir alle Gefangene der Sünde sind, sodass wir Gottes Verheißung nur empfangen können, indem wir an Jesus Christus glauben. Bevor uns der Glaube an Gott, an Christus als Weg gezeigt wurde, wie wir vor Gott gerecht werden können, wurden wir vom Gesetz bewacht und beschützt, bis Gott den Weg des Glaubens offenbarte. Lasst es mich noch auf eine andere Weise ausdrücken. Das Gesetz war unser Vormund und Lehrer, bis Christus kam. Aufgrund des Glaubens an ihn werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Und da Christus nun gekommen ist und mit ihm der Weg des Glaubens, brauchen wir das Gesetz als Vormund nicht. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. In einer älteren Übersetzung heißt, dass das Gesetz unser Zuchtmeister ist. Und dieses Wort Zuchtmeister wird im Griechischen übersetzt mit Pädagogos oder so. Also Pädagoge, also Erzieher. Das Gesetz soll uns quasi erziehen und soll uns auch zeugen, hey, wir schaffen es nicht. Und dann ist es einfach auch wichtig, dass wir begreifen, dass wir es nicht können, sondern nur Christus in uns kann es. Und er hat uns freigemacht von diesem Gesetz. Und menschlich brauchen wir das gar nicht probieren. Unser Fleisch lehnt sich immer wieder dagegen auf. So wie auch Paulus Römer: Das Gute will ich tun, aber schaff's nicht. Und das ist ja ein geistliches Gesetz. Und wir können nur durch den Heiligen Geist diese so leben, dass wir wirklich vor Gott gerecht sind. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen. Das heißt nicht, ganz und gar nicht. Aber nur der Heilige Geist, nur in uns kann das bewirken. Nur Gott in uns kann uns von unserem Egoismus, und es gibt ja so viele, keine Ahnung, gibt es 2 Stückle Fleisch, welches Stückle nimmst du? Das Bessere oder das Kleinere, oder gibst du das deinem? Das ist ja lauter, und das kennen wir aus uns nicht. Wir können es nicht. Und für mich ist das ein gutes Beispiel, so Amalek. Amalek gilt ja so auch als Sinnbild für unser Fleisch, für den alten Adam. Amalek war der Erste, war so ein Fürst, der Krieg geführt hat in der Wüste gegen Israel. Und beim Kampf gegen Amalek, da war es so, da hat Josua unten gekämpft und der Mose war oben auf dem Berg und hat seine Hände hochgehebt. Und immer wenn er die Hände hochgehebt hat, war Josua auf dem Vormarsch, und wenn er sie fallen lassen, dann sind die Amalekiter wieder auf dem Vormarsch gewesen. Ja, hat irgendwie Josua anders gekämpft oder irgendwas? Das ist eine geistliche Geschichte gewesen. Und wir können da nicht fleischlich rangehen. Das geht nicht. Josua, hat sich der mehr angestrengt, wo der die Hände oben gehabt hat? Dass nachher Aaron und Hur ihm die Hände gestützt haben, dass sie die ganze Zeit oben blieb, das ist eine andere Sache. Aber wegen dem hat doch Josua nicht anders gekämpft. Vermutlich hat er es gar nicht gesehen, wenn der mitten in der Schlacht, weil der konnte ja nicht immer gucken, was macht Mose jetzt. Das hat er sicher gar nicht mitgekriegt. Und das können wir alles nur wirklich auf einer geistlichen Ebene sehen. Und uns, ich nenne es jetzt mal so, in der westlichen Welt wissenschaftlich erzogen, ja, einen Geist gibt es ja gar nicht. Uns hat man vollkommen diese Realität, diese geistliche Dimension genommen. Weil wir sagen, unsere Geschwister in Afrika oder woanders, die haben da einen ganz anderen Blick dafür. Und lasst uns da wieder hinkommen, dass wir wirklich so auch diese geistliche Realität wirklich auch wahrnehmen. Ich war mal mit der Margit in Amerika, waren wir schon Christen, und dann waren wir in so einer Stadt. Wir hatten ein super Hotel, aber die war ein bisschen verschrien, so als esoterische Hochburg. Aber das war auf dem Weg, wir sind da Richtung Texas runter, und dann mussten wir da vorbei und haben uns irgendwie ein schönes Hotel gehabt, aber wir haben uns so unwohl gefühlt. Es gibt diese geistige Realität. Und lasst uns da wieder auch empfindlich werden, das zu erspüren, nicht aus uns. Aber je mehr wir dem Geist Gottes Raum geben in unserem Leben, desto mehr werden wir wieder diese Sicht für diese geistige Welt kriegen. Lasst uns da wirklich am Geist Gottes Raum in unserem Leben kommen, geben. Wir schaffen es nicht. Du schaffst nicht die Einhaltung des Gesetzes. Das brauchst du gar nicht probieren. Da kommt bloß irgendwas Frommes raus. Wir brauchen diese geistige Realität. Wir brauchen dieses Gestorbensein. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Doch nicht mir. Und lass uns das wirklich begreifen. Und lass uns dann auch ausstrecken. Das ist ja klar, das ist auch ein Prozess. Das macht nicht so. Aber lasst uns da wirklich auch immer wieder an diesen Punkt zurückkehren. Herr, komm du stärker, komm du, und dass wir es mehr ergreifen können, dass wir mehr diesen Christus in uns ergreifen können und ihn machen lassen. Statt immer meinen, ja, wir müssen nur rumfroschen. Also ich habe es Jahre versucht. Hat nicht funktioniert. Hat es bei euch funktioniert? Lasst uns da ganz neu wirklich Christus in uns den Raum geben, den er braucht. Und lasst uns auch da ganz bewusst wirklich so auch Gott echt in allem mit einbeziehen. Wie oft beziehe ich Gott nicht ein in der Hektik? Klar, und wenn uns die Düse Gott, dann können wir aber beten wie die Weltmeister. Wieso nicht gleich von Anfang an? Und da möchte ich so in meinem Leben immer lernen, mehr lernen, gar nichts mehr eigentlich ohne Gott zu machen. Auch, was weiß ich, wenn ich mit jemandem rede, habt ihr mir irgendwie ein Wort für den oder und dann sind wir oft pumpig und meinen, keine Ahnung. Lasst uns da wirklich Gott vertrauen und er möchte es ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass er mit dem Himmel, ja, genau, jetzt begreift es langsam. Ja, tolles Wort hat er dem gesagt. Nicht wie früher, wo er dann mit denen, keine Ahnung. Glaubt, dass unser Vater im Himmel wirklich, ja super. Ja, normal früher wäre er sauer gewesen, aber jetzt kann er auf den Zug gehen und ja, früher hätte er geschaut, dass er das beste Stückchen kriegt, jetzt kann er es einem anderen geben. Und ich glaube, dass unser himmlischer Vater da echt jubelt, sagt, ja. Und das wünsche ich uns, dass uns das mehr und mehr gelingt. Dass wir mehr und mehr auch in dieses Leben hineinkommen, das Jesus für uns am Kreuz wirklich erworben hat, was ihm alles gekostet hat. Dass wir das mehr und mehr begreifen, was das bedeutet. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr geht es um den Markus, dass dem gut geht, das kriegen wir ja alles obendrauf. Vater im Himmel, habe jetzt einfach ganz herzlichen Dank. Vater, danke wirklich für dein Wort. Und danke, dass wir dem Gesetz gestorben sind, dass wir befreit worden sind von Sünde. Danke dafür. Danke, Jesus, dass du wirklich am Kreuz alles erwirkt hast, was wir je brauchen werden für unser Leben. Danke, Jesus. Und Jesus, ich möchte wirklich für uns als Gemeinde, aber für jeden Einzelnen auch ganz neu bitten, dass du unsere geistliche Augen wirklich schärfst, dass wir wirklich jetzt auch erkennen, was da geistlich abgeht um uns herum, Herr. Herr, danke. Danke, dass du da jedem Einzelnen wirklich begegnest, dass du jedem Einzelnen da führst und zeigst, wie wir da die nächsten Schritte machen können. Jesus, und danke, dass du in uns lebst, dass du in uns bist, Jesus. Und Jesus, danke, dass du uns auch zeugst, jedem Einzelnen an dem Punkt, wo er gerade steht, dass du mehr Raum in uns einnehmen kannst. Danke, Jesus, dass wir begreifen dürfen, mehr und mehr, dass nicht mehr ich lebe, sondern du in uns. Und Jesus, hab ganz herzlichen Dank wirklich für das, was du uns echt geschenkt hast. Jesus, lass uns begreifen, dass wir auf der absoluten Siegerseite sind. Dass wir sind Sieger. Danke, Jesus. Hab Lob und Dank dafür. Danke dafür. Amen. So, mit dem Siegerseil kann man gerade so. Bayern München ist jetzt neunmal hintereinander Meister geworden. Die haben aber schon mal wieder ein Spiel verloren. Wir werden sicher Spiele verlieren. Aber wir werden Meister. Am Ende. Wir werden sicher noch das ein oder andere Spiel verlieren. Auch den einen oder anderen Bock schießen. Aber wir werden Meister werden. Weil wir die Sieger sind. Und viele sagen, das ist ja voll langweilig, immer wird Bayern Meister. Ich finde es gut. Und ich finde es aber viel, viel besser, dass ich der Sieger bin. Ich bin der Sieger. Ich bin Meister. Ich finde es nicht langweilig, ich finde es super. Gott segne euch.